Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, den 7. Dezember. Heute mit folgenden Themen.
Die Abstimmung über den EWR und die Kampagne über den EWR hat die SVP sehr prominent gemacht. Es markiert den Aufstieg der SVP von einer ehemals recht wertkonservativen protestantischen Partei der Mittelschichten des Gewerbes, der Bauern, zu einer Partei, die sehr viel stärker sich rechtspopulistischer Thematiken bedient hat.
Das sagt der Politologe Klaus-Armin Gehon zum Nein zum EWR-Beitritt der Schweiz vor genau 25 Jahren. Im Zeitsprung analysieren wir die Folgen dieser Abstimmung. Dann:
Mondoskop ist ein kleiner Blick auf die Welt. Sie sehen etwa aus wie eine Tanksäule und man kann einen Franken einwerfen und man erhält dafür 2 bis 3 Minuten mechanisches Theater mit Musik und Text. Alle Automaten sind sehr verschieden gestaltet.
Mondoskop, so heißen die Wundermaschinen von Matthias Maffi Schmid, welche ab heute die große Halle verzaubern. Und? Dort, wo früher Telefone klingelten und Computer piepsen, tönt morgen neue Musik. Pakt Bern organisiert einen Konzertabend im ehemaligen PTT-Hochhaus in Ostermundigen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Und nun hat Michael Spahr die aktuellen Meldungen des Tages.
Der Gemeinderat der Stadt Bern tritt dem überparteilichen Komitee gegen die No-Billag-Initiative bei, das hat er heute mitgeteilt. Die Begründung, die No-Billag-Initiative führe zur Abschaffung der SRG. Die Stadtregierung befürchtet, dass die Initiative einen Verlust an Qualitätsjournalismus, eine Gefährdung der unabhängigen Meinungsbildung und eine Schwächung des nationalen Zusammenhalts zur Folge habe. Die Schweizer Stimmbevölkerung stimmt am 4. März über die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren ab. Die sogenannte No-Billag-Initiative will es dem Bund verbieten, gebührenfinanzierte Medien zu erlauben. Betroffen werden neben der SRG auch 34 Lokalradios und Lokalfernsehen, worunter Rabe. Für den Kanton Bern wäre ein Ja zu No-Billag besonders schlimm, weil Bern ein wichtiger Standort der SRG ist und außer Radio Bern 1 und dem Ringier Radio, Radio Energy, sämtliche professionell betriebenen Lokalradios und Lokalfernsehen von den Gebühren profitieren. Im Auftrag von Rabe hat die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern den Schaden errechnet. Betroffen wären 1300 Beschäftigte, die höchstwahrscheinlich zu einem großen Teil ihre Stellen verlieren würden. Rund 170 Millionen Franken weniger Wertschöpfung würde der Berner Volkswirtschaft blühen, falls es soweit käme. Nicht eingerechnet sind die Verluste bei KMUs, die regelmäßig von Aufträgen von gebührenfinanzierten Medien profitieren und diese dann verlieren. Für einmal gibt sich der Große Rat im sozialen Bereich ein bisschen großzügig. Er hat einen Kredit gesprochen, dass unbegleitete minderjährige Asylsuchende, sogenannte UMAs, weiterhin unterstützt werden. Die Ratsmehrheit ging nicht auf einen Antrag der SVP ein, welche das Integrationsprogramm hätte komplett stoppen wollen. Hart blieb das Kantonsparlament jedoch bei der Sozialhilfe. Diese wird um 8% gekürzt und liegt jetzt massiv unter dem in der Schweiz üblichen Mindestansatz. Keine Chance hatte die Forderung für einen Mindestlohn, weil im Kanton Bern mehrere hundert Menschen so wenig verdienen, dass sie auf Sozialhilfe angewiesen sind. Verschiedene Hilfswerke und Gemeinden kritisieren den Entscheid, den sie nun ausbaden müssen. Die Medienkonzentration in der Schweiz nimmt weiter zu, die Vielfalt stärker ab. Laut persönlich.com wird heute bekannt, dass die Zürcher NZZ-Gruppe und die Aargauer AZ-Medien vermehrt zusammenarbeiten werden. Sie wollen unter anderem bei zahlreichen Lokalmedien kooperieren. Das heißt, in der Schweiz gibt es bald immer weniger unabhängige Medienhäuser. Die Medien von Christoph Blocher wollen vermehrt mit den Medien der Südostschweiz zum Media zusammen kooperieren. Die TA-Media produziert bald nur noch eine Zeitung mit leicht unterschiedlichen Lokalteilen. Betroffen sind hier auch Bund und Berner Zeitung. Daneben gibt es im Moment auf nationaler Ebene nur noch die Ringier-Gruppe und die SRG. Und soeben erreicht uns noch diese Nachricht. Der Grenzwächter, der einer geflüchteten Syrerin die Nothilfe verweigert hatte, wird schuldig gesprochen. Vor 3 Jahren erlitt diese Frau eine Totgeburt, weil ihr die Grenzwacht medizinische Hilfe untersagt hatte. Wir haben über den Prozess berichtet. Der Mann wurde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, versuchten Schwangerschaftsabbruchs und mehrfachen Nichtbefolgens von Dienstvorschriften verurteilt. Er erhält eine bedingte Freiheitsstrafe von 7 Monaten und eine Buße. Die Anklage hatte 7 Jahre wegen Tötung gefordert. Mehr dazu gibt's dann morgen im Rabe-Info. Zum Wetter. In den nächsten Tagen wird es trüb und nass. Regen und Schnee wechseln sich ab. Die Temperaturen bewegen sich um die 0-Grad-Grenze.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Bevor wir gleich zurückblicken in unsere Rubrik Zeitsprung auf eine folgenschwere Abstimmung, hören wir Musik. Hier sind Kraftwerk mit Trans Europe Express.
Trans Europe Express. Trans Europe.
Rabe-Info.
Vor 25 Jahren, am 6. Dezember 1992, fand in der Schweiz eine Volksabstimmung statt, die bis heute nachwirkt. Die Abstimmung über den Beitritt der Schweiz zum europäischen Wirtschaftsraum EWR. Äußerst knapp ging die Abstimmung aus. Nur 50,3% sagten Nein zum Beitritt. Dieses Resultat war damals ein großer Dämpfer für die, die an ein Europa ohne Grenzen glaubten. Nur 3 Jahre zuvor fiel mit der Berliner Mauer der eiserne Vorhang zwischen Ost und West. Die Euphorie für Europa war groß. Auch die Schweiz sollte beim neuen Europa dabei sein, meinten viele. Zwar sollte sie nicht der EU beitreten, sondern nur den gemeinsamen Wirtschaftsraum, eben dem EWR. Opposition gegen dieses Vorhaben kam von rechts außen mit Christoph Blocher und seinen Verbündeten im rechten Flügel der damals noch gemäßigt bürgerlichen SVP. Welche Auswirkungen hatte der 6. Dezember 1992 auf die Schweiz? Das hat Michael Spahr in unserer Rubrik Zeitsprung den Politologen Klaus-Armin Geon gefragt.
Es war in zweierlei Hinsicht eine Weichenstellung. Die erste Weichenstellung war außenpolitisch oder in den Außenbeziehungen. Es betraf die Regelung der Beziehung zur Europäischen Union. Und mit der Abstimmung wurde klar, dass es keine Mehrheit gibt für einen EU-Beitritt oder eine sanfte Ankopplung, wie das der EWR bedeutet hätte. Das war also außenpolitisch eine ganz wichtige Sache, weil daraus mit Zwangsläufigkeit die Notwendigkeit entstand, die Beziehung zur EU über Verträge zu regeln, wie man das vorher ja auch schon teilweise hatte, aber das jetzt noch viel intensiver. Die zweite Weichenstellung war dann die innenpolitischen Veränderungen. Die Abstimmung über den EWR und die Kampagne über den EWR hat die SVP sehr prominent gemacht. Es markiert den Aufstieg der SVP von einer ehemals recht wertkonservativen protestantischen Partei der Mittelschichten, des Gewerbes, der Bauern, zu einer Partei, die sehr viel stärker sich rechtspopulistischer Thematiken bedient hat. Und das waren so wahrscheinlich die zwei ganz wichtigen Weichenstellungen, die wir da hatten.
Schauen wir uns mal diese innenpolitische Weichenstellung an. Die SVP ist wirklich von der kleinen 10%-Partei zur größten schweizerischen Partei gewachsen. War das nur die EWR-Abstimmung oder gab es dann auch andere Gründe, die zu diesem Aufstieg geholfen haben?
Nein, es war nicht die EWR-Abstimmung. Die EWR-Abstimmung war eher der Katalysator, der Punkt, an dem sich die neue SVP profilieren konnte. Zum einen waren die Strukturen schon lange vorher gelegt, die Problematiken lange vorher gelegt. Es geht da um die Frage der Öffnung der Schweiz, der kulturellen und auch der ökonomischen Konflikte, die damit verbunden sind. Und das war auch schon lange vorher in der Schweiz ja ein Thema. Denken wir an die Schwarzenbach-Initiative von 1970, die erstaunlich gut abgeschnitten hat in der Volksabstimmung. Die Themen waren schon die ganze Zeit da. Da geht es einfach um, wie verhalten wir uns in einem Zeitalter, in dem die Grenzen des Landes immer durchlässiger werden, indem immer unklarer ist, wer sind wir, wer sind die anderen, was haben die anderen für Ansprüche an uns, was bedeutet das in Begriffen des Wettbewerbs für uns. Dieses Thema war schon immer da, aber es wurde dann außerordentlich geschickt und erfolgreich von der SVP unter ihrer Führungsfigur Christoph Blocher aufgenommen und der das dann zum großen Thema gemacht hat. Und das hat auch bewirkt oder stand im Zusammenhang mit einer programmatischen Umorientierung der SVP.
Es gab ja noch die anderen beiden großen bürgerlichen Parteien oder gibt es immer noch die CVP und die FDP, die damals noch in der Euphorie sicher der Wende und einer neuen Perspektive für Europa und die Welt den EU-Beitritt anstrebten. Das haben sie mittlerweile mehr oder weniger aus ihren Parteiprogrammen gestrichen. Ihnen ist aber nicht gelungen, neue Themen zu lancieren, hat man den Eindruck. Der SVP hingegen schon. Die diktiert gewissermaßen die politische Agenda. Das hat man wenigstens das Gefühl, wenn man die Medien anschaut, die Medienberichterstattung anschaut. Wie sehen Sie das?
Ich kann Ihnen nicht ganz so zustimmen, weil Das, was passiert ist, war ja dann nach 1992 der Versuch, die Beziehung zur Europäischen Union über bilaterale Verträge zu gestalten. Das war sehr mühsam. Es hat ja dann bis 1999 gedauert, bis man überhaupt etwas zur Abstimmung bringen konnte. Aber das gelang, und da waren die bürgerlichen Parteien und auch die SP durchaus wichtig, ganz wichtige Spieler und Akteure. Also insofern haben die natürlich schon ihre Strategie gehabt und sie auch relativ erfolgreich umgesetzt. Aber es ist richtig natürlich, dass in der Debatte über die EU und die Beziehung zur EU die SVP den Ton vorgibt und die anderen Parteien eher darauf in der Öffentlichkeit reagieren, als bewusst selber zu agieren.
Werfen wir den Blick noch auf die andere Seite, die einzige Partei, die noch heute ganz klar für den EU-Beitritt steht und damals für den EWR großmehrheitlich gekämpft hat, war die SP. Die Grünen haben den EWR damals abgelehnt, waren aber für den EU-Beitritt. Was ist denn auf dieser Seite passiert?
Bei der SP muss man vorsichtig sein. Zwar sagen sie, gibt es irgendwo noch Programmbestandteile, wo drin steht mit EU-Beitritt oder so. Aber faktisch ist der SP klar, dass es in diesem Land keine Mehrheit für einen EU-Beitritt gibt und auf absehbare Zeit auch keine Mehrheit geben wird. Und deshalb sind sie in diesem Thema außerordentlich schweigsam. Das ist kein großes Thema mehr. Es geht einfach darum, wie man heute die EU-Beziehungen regelt, und der Beitritt ist kein Punkt mehr der schweizerischen Politik.
Die Stimmung in der Schweizer Bevölkerung war vor 25 Jahren mehr oder weniger geteilt. Es war ja ein sehr knapper Entscheid. 50,3% haben damals Nein gestimmt. 49,7%, also fast nebendran, haben Ja gestimmt. Heute hat man den Eindruck, hätte eine Abstimmung zum Beitritt einer europäischen Institution, sei jetzt das ein erneuter Versuch, zum EWR beizutreten oder zur EU, null Chance. Warum ist das so?
Also zunächst einmal in Bezug auf die EU-Beitritt ist es vollkommen klar, da zeigen alle Umfragen in die Richtung, dass die Zustimmung zu einem EU-Beitritt minimal ist. Es ist dramatisch gefallen seit 1992. Da hat sich die Stimmung schon wesentlich geändert. Die zweite Frage ist, wie sieht das mit der EWR-Lösung aus? Ist die mehrheitsfähig? Ich vermute, das ist auch nicht der Fall, weil das Problem ja beim EWR war, dass es hier um ein Andocken an die EU geht, wo man weitgehend die Gesetze und Vorgaben der EU übernimmt, aber relativ wenig Mitbestimmungsrechte oder nur Mitprägungsrechte hat. Das würde heute vermutlich in der schweizerischen Diskussion auch zu keinen Mehrheiten führen. Wir haben das Problem ja jetzt aktuell, weil mit der Frage des institutionellen Rahmenabkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Die Europäische Union drängt darauf, dass es ja eine Regelung gibt, die zwei wichtige Punkte beinhaltet. Einmal, wenn es Streit gibt zwischen den Parteien, wie wird der geschlichtet? Und der zweite Punkt ist, wie machen wir das mit den vielen Verträgen? Es sind weit über 100, die zwischen der EU und der Schweiz bestehen. Wie datieren wir die auf? Weil auf beiden Seiten und vor allem auf Seiten der EU es ja permanent Veränderungen gibt. Und kann man da jedes Mal langwierige Verhandlungen führen? Könnte man nicht da Automatismen einführen? Das sind die zwei großen Punkte, und vor allem wichtig ist vor allem der Punkt der Streitschlichtung. Wer soll das machen und wie soll das gehen? Und da zeichnet sich ein Konflikt ab, den wir genau schon 1992 hatten. Also wer bestimmt eigentlich, wie wir unsere Beziehung zur EU gestalten und wie weit ist das noch überhaupt in unserem Zugriff? Und es ist kein Wunder, dass der Hauptakteur der Abstimmung von 1992, Christoph Blocher, der dieses Thema damals schon bearbeitet hat, nun wieder das zu seiner letzten großen Schlacht erklärt, wo es ihm darum geht, dass man dieses institutionelle Rahmenabkommen verhindert.
Ja, er will ja sogar so weit gehen oder seine Mitstreiter, die bilateralen Verträge ganz abzuschaffen oder die Personenfreizügigkeit aufzukündigen mit einer Initiative, was dann dazu führen würde, dass die bilateralen Verträge am Ende wären. Warum gibt es eigentlich keine starke Bewegung auf der anderen Seite? Weil, wenn wir das Ganze jetzt wirtschaftlich anschauen, hat die Schweiz nach 1992 zuerst einmal stagniert und dank den eben erfolgreichen bilateralen Verträgen und auch Zusagen zur Personenfreizügigkeit hat die Schweiz am Schluss wirtschaftlich wieder Fahrt aufgenommen. Es gäbe also viele gute Gründe für die Gegner der Abschottung.
Zunächst einmal muss man feststellen, die Verfechter des Bilateralismus sind relativ stark. Sie sind vor allem auch in der Wirtschaft stark vorhanden und machen sich dort auch sehr deutlich hörbar. Also man darf über dem Getrommel der SVP nicht überhören, dass es sehr starke Stimmen für den Bilateralismus gibt. Und dann eine zweite Bemerkung, die sich auf die wirtschaftlichen Folgen des ÖWR bezieht. Was man häufig übersieht, war, dass die EWR-Abstimmungen, die anschließenden Debatten und Ausarbeitungen der bilateralen Verträge ganz wichtige innenpolitische Reformen in der Schweiz bewirkt haben. Das betrifft beispielsweise die Agrarpolitik, zum Zweiten der Protektionismus für die Binnenmarktindustrie und das betrifft drittens die Arbeitsbeziehung, das Verhältnis der Gewerkschaften zu den Unternehmern und den institutionellen Sicherungen für die Arbeitnehmer. In Bezug auf die Agrarreform haben wir ganz stark die Einführung marktlicher Instrumente und einer weniger großzügigen Subventionierung des ländlichen Sektors. Und das ist entscheidend zustande gekommen durch den Druck von außen, weil innenpolitisch war das 1992 wenig durchzubringen, aber mit dem EWR und den bilateralen Verträgen hatte man ein Argument, weshalb man mit der bisherigen Agrarpolitik aufhören musste. In Bezug auf den Protektionismus wird ja oft übersehen, dass die Schweiz eines der protektionistischsten Länder in der OECD-Ländergruppe war. Also was ganz dem Verständnis einer liberalen Wirtschaft widersprach. Dieser Protektionismus war in weiten Teilen nicht mehr mit dem EWR bzw. mit den bilateralen Verträgen vereinbar. Und hier war auch der Druck von außen ein wichtiger Hebel. Und in Bezug auf die Arbeitsbeziehungen hat der EWR und die bilateralen Verträge dann zu einer Aufwertung der Gewerkschaften geführt, weil die Gewerkschaften dann die Zustimmung zu den bilateralen Verträgen davon abhängig machten, dass sie Sicherungen haben, dass die Position der Arbeitnehmer sich dadurch nicht verschlechtert. Und das führte dann zu den flankierenden Maßnahmen, die den Gewerkschaften einen wesentlichen Einfluss in der Schweizer Wirtschaft gegeben hat und ihren Einflussverlust in den vorhergehenden Periode teilweise wieder kompensierte.
Dürfen wir also die These wagen, die Abstimmung von 1992, die zwar ein Nein zum europäischen Wirtschaftsraum hervorgebracht hat, hat am Schluss doch dazu geführt, dass sich die Schweiz der Welt in den letzten 25 Jahren auf verschiedenen Ebenen geöffnet hat.
Ich würde das nicht so formulieren, dass die Schweiz die Wahl gehabt hat, ob sie sich öffnet oder nicht. Die Schweiz hat keine andere Wahl, als offen zu sein. Sie ist eine kleine, weltmarktorientierte Ökonomie. Gewinne und Einfluss werden im Ausland, im Handel mit anderen Ländern gemacht. Die Vorstellung, man könne sich sozusagen abkapseln oder autonom und autark leben, das ist in vielerlei Hinsicht abstrus. Also es bleibt gar nichts anderes übrig, als die Beziehung zum Ausland zu regeln. Die Frage ist nur, wie man sie regelt. Und der Bilateralismus war ein Provisorium. Und viele Provisorien halten ja sehr viel länger als Dinge, die man auf die Dauer anlegt. Aber der Bilateralismus hat auch seine Folgeprobleme. Und das ist im Moment diese Frage des institutionellen Rahmenabkommens, wo die Problematik auftaucht, die wir schon beim EWR hatten.
Das sagt Klaus-Armin Geon. Er ist Professor am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Bern.
Rabe Info.
Mondo steht für Welt, Scope für eine Maschine, mit der wir etwas betrachten können. Mondoscope, das sind 9 Automaten, die einen Blick auf eine etwas andere Welt erlauben. Ab heute stehen sie in der großen Halle der Berner Reitschule. Für jeweils 1 Franken können wir uns dort ein mechanisches Theatervergnügen kaufen, das uns für ein paar Minuten eine Tür in eine andere Welt öffnet. Entworfen wurden die Theaterautomaten von 9 Kunstschaffenden, darunter die Bühnengestalterin Renate Wünsch, den Anarcho-Künstler Antifrost oder der psychedelische Grafiker Dirk Bonsma. Die Idee gehabt und die aufwendigen Maschinen aus Elektronik und Mechanik zusammengebaut, hat Matthias Maffi Schmid. Wir warfen einen Einfränkler in den Automaten von Dirk Bonsma mit der Musik von Reverend Beatman und ließen uns die Geschichte von Mondoscope von Maffi erzählen.
Ich heiße Matthias Schmid und habe ein Atelier, das heißt Atelier für Zufallsforschung. Und wir sind in dieses Wochenende mit unserer Automatenausstellung Mondoscope in der großen Halle zu Gast. Mondoscope ist ein kleiner Blick auf die Welt. Das sind Theaterautomaten, 9 Stück von verschiedenen Künstlern mit mir zusammen gestaltet. Sie sehen etwa aus wie eine Tanksäule und man kann einen Franken einwerfen und man erhält dafür 2 bis 3 Minuten mechanisches Theater mit Musik und Text. Alle Automaten sind sehr verschieden gestaltet. Ich habe sehr lange am Theater gearbeitet. Also das Dojo-Theater gäbe es nicht ohne mich. Früher, ganz früher als Bühnenbildner, dann später als Beleuchtungstechniker in der Dampfzentrale. Durch einen Unfall vor 13 Jahren oder vor allem durch eine Fehlbehandlung im Spital habe ich eine leichte Gehbehinderung und meine Theaterkarriere war so quasi beendet. Und im Spital selber habe ich mir dann überlegt, oh Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und daraus ist eigentlich die Idee entstanden, ja, dass man das Theater auch verkleinern könnte und automatisieren. All die Leute, die mitgeholfen haben an dem ganzen Projekt, kommen vor allem vom Theater und auch vom Bühnenbild. Wie es im Theater so ist, meistens wird am Bühnenbild gespart, also wenn das Budget nicht reicht. Und eigentlich wollten wir auch mal zeigen, was wir alles noch könnten, wenn wir dürften. Gehört zu den Projekten, wenn man wüsste, wie viel es zu tun gibt, gar nicht anfangen würde damit. Es hat sich einfach so entwickelt, dass als wir so den ersten Testautomaten gebaut haben, dann kam so die Euphorie. Ja, wenn man schon das hat, dann könnte man ja das auch noch. Und wenn wir den Röhrstiger abknacken wollen, dann wäre ja schön, wenn das Ganze noch auf Französisch laufen würde. Und etwas vergessen wurde bei der ganzen Euphorie, die sehr ansteckend war, also unter allen Beteiligten, ja, dass man das alles nochmal 10 bauen muss. Und das wurde bis zur endgültigen Premiere, sie wurde mehrmals verschoben, ein rechter Spießrutenlauf. Ein Automat steht permanent im Lichtspiel, ein anderer Materialpool in Burgdorf. Und die anderen stehen im Lager. Was weiter passiert, ist unklar. Wir warten auf die nächste größere Anfrage.
Das war Matthias Maffi Schmid. Gemeinsam mit 9 anderen Kunstschaffenden hat er die sogenannten Mondoskopmaschinen gebaut. Diese stehen ab heute in der Roxy Bar im Winter in der großen Halle der Berner Reitschule. Die Bar und die Automaten können bis am Samstag jeweils von 18.30 Uhr bis 24 Uhr besucht werden. 3 Videos der Automaten gibt's unter info.rabe.ch.
Rabe Info.
An der Grenze zwischen Bern und Ostermundigen steht ein 19-stöckiges Hochhaus. Und es steht leer. Früher war dort der Hauptsitz der PTT, der Vorgängerin der Swisscom und der Post. Nach fast 4 Jahren Leerstand soll das Hochhaus nun zwischengenutzt werden. Den Auftakt dabei macht Pakt Bern. Diese Musikorganisation präsentiert dort morgen Freitagabend mehrere Konzerte unter dem Namen Flashback and Forward. Mitorganisator ist Christian Pauli, ehemaliger experimenteller Musiker und heute Kommunikationschef der Hochschule der Künste Bern, HKB. Michael Spahr hat ihn gefragt, wie es dazu kam, dass sein Hochhaus zum Schauplatz für neue Musik wird. Im Hintergrund hören wir übrigens ein Stück, welches dort aufgeführt wird und das eine der ersten Schweizer Musikproduktionen überhaupt war, die nur mit elektronischen Geräten gespielt wurde. Chronos Kairos von 1972.
Das Gebäude, das wir an diesem Abend bespielen können, ist das ehemalige Hochhaus der Swisscom, noch früher der Post. Das war quasi das Headquarter, die Zentrale der Post und später der Swisscom, befindet sich an der Ostermundigenstraße 93, also exakt am Stadtrand von Bern. Ein 19-stöckiges Hochhaus, das seit geraumer Zeit leer steht. Und wir sind unter glücklichen Umständen, kann man auch sagen zufälligerweise, auf dieses Gebäude gestoßen, haben angefragt, ob wir dort eine Mini-Zwischennutzung veranstalten können in Form eines Konzertabends. Und wieder erwarten, konnten wir das jetzt auf die Beine stellen.
Wie muss man sich das dann vorstellen am Freitagabend, wenn man in dieses Hochhaus reinkommt? Was erwartet uns da?
Wir können nicht alle Stockwerke bespielen. Wir sind schon arg an der Limite mit den Plätzen, die wir jetzt beanspruchen wollen oder bespielen wollen in diesem Haus. Denn das Herzstück ist der sechste Stock. Dort befindet sich wurde dort eine Kantine eingebaut für die Swisscom. Notabene der Architekten Herzog und Demeron hat wunderbares 80er, 90er Jahre Retro-Flair, diese Kantine. Und dort ist quasi das Herzstück des Flashback Forward, also dieses Konzertabends mit den Hauptacts, die dort in der Kantine stattfinden. Eingang normal, Parterre und als so ein bisschen Special-Effekt wird es auch zwei Performances geben auf der Dachterrasse, also tatsächlich im 19. Stockwerk. Eine Dachterrasse mit 360 Grad Rundblick. Der spektakulärste Ausblick auf die Stadt Bern, den ich bisher überhaupt gemacht habe.
Was ist das für Musik, die ihr dort veranstaltet?
Also das ist Musik zwischen neuer, komponierter, klassischer Musik, zwischen improvisierter Musik hin zu elektronischer Musik bis an die Ränder der Popmusik. Pakt veranstaltet neue, experimentelle, schräge, eigenartige Musik. Das haben wir auch versucht, bei diesem Konzertabend umzusetzen. Wir haben eigentlich eine Ausschreibung gemacht an unsere Mitglieder, was alles Musiker oder Musikerinnen sind, und haben das Programm quasi mit einer Ausschreibung zusammengestellt und ergänzt durch Künstler, die wir engagiert haben, extern aus dem Ausland. Da kann ich vielleicht dazu sagen, dass der Hamburger Musiker, Komponist und Performer Felix Kubin mit einem Schlagzeugensemble eine Reihe von Tonfilmen neu bespielen wird. Er hat Kompositionen geschrieben zu speziellen Filmen aus der Vergangenheit. Einer davon ist dieser eigentlich schon sehr legendäre Film von Rolf Liebermann, das war notabene ein Schweizer. Der hat für die CH Expo 1964 ein Stück geschrieben, Symphonie für Büromaschinen, also Musik, die nur aus Büromaschinen besteht. Darüber gibt es einen Film und man muss im Nachhinein sagen, dass dieses Werk 1964 sehr modern, sehr radikal war. Felix Kubin hat das im Sinne eines Reenactment, also eine Neuinszenierung, wird der Musik geschrieben für diesen Film.
Das war ein Ausschnitt des Stücks Takt der Arbeit von Felix Kubin, das es an der Veranstaltung Flash Back and Forward von Pakt Bern diesen Freitag im alten Swisscom-Hochhaus zwischen Bern und Ostermundigen zu hören gibt. Pakt Bern ist ein Pakt, ein Zusammenschluss von Musik. Freaks, könnte man sagen. Dazu gehören auch Sie, Christian Pauli. Was steckt genau hinter diesem Pakt?
Sie haben es eigentlich schon ziemlich richtig gesagt. Es ist ein Zusammenschluss von Nerds, Freaks, Musik, Fans, die sich quer durch alle Stilrichtungen oder Disziplinen hindurch für neue, zeitgenössische, experimentelle Musik interessieren, engagieren, spielen. Ich glaube, was Pakt auszeichnet, ist genau diese Idee, dass man sich heutzutage die Grenzen flüssig geworden sind, dass man nicht mehr unterscheidet zwingend zwischen komponierter Musik, zwischen improvisierter Musik, zwischen Pop, zwischen Elektronika. Es ist alles eher die Frage experimenteller Musik, das ist das, was uns beschäftigt. Und einmal pro Jahr bespielt Pakt einen Konzertabend an einem jeweils neuen Ort. Letztes Jahr war es der Sternensaal in Bümplitz und heuer ist es das ehemalige Swisscom-Hochhaus.
Ich habe mal gelesen, dass sich Pakt Bern dafür interessiert, dort mehr als nur einen Tag dieses riesige Haus zwischenzunutzen. Ist da etwas am Laufen?
Also da ist etwas am Laufen, aber nicht mit Pakt Bern. Also der Besitzer dieses Hochhauses hat eine Zwischennutzung jetzt ausgeschrieben. Mit dieser Zwischennutzung, Umnutzung kultureller Natur hat Pakt nach dem Freitag eigentlich nichts mehr zu tun. Wir sind in der glücklichen Situation, einfach quasi den Auftakt, das erste kulturelle Ereignis in diesem Hochhaus zu bespielen. Ob wir da später wieder mal was machen im Hochhaus, das sei dahingestellt, ist aber im Moment nicht beabsichtigt. Aber ich kann zur Nutzung, Zwischennutzung des Hochhauses noch eine Sache anfügen. Als nächstes großes Ereignis wird in diesem Haus, aber auch in angrenzenden Gebäuden, ein Stationentheater stattfinden unter dem Namen Europe Sauvage, veranstaltet notabene von der Hochschule der Künste Bern. Dieses Stationentheater findet am 25. und 26. Januar 2018 statt.
Das war Christian Pauli vom Pakt Bern und ein Ausschnitt des Stücks Chronos Kairos von Peter Streif. Christian Pauli und seine Mitstreiterinnen organisieren morgen Freitag den Konzertabend Flash Back and Forward ab 18 Uhr im alten PTT-Hochhaus in Ostermundigen. Wer sich für das Konzert interessiert, findet alle Details unter www.paktbern.ch.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, den 7. Dezember. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder. Dann lernen wir den Verein Mädchenhaus de Fie kennen, welcher jungen, gewaltbetroffenen Frauen einen sicheren Unterschlupf bieten will. Beigetragen zum heutigen Info hat Michael Spar. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci, seid dabei gewesen. Habt einen guten Tag. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.